Am Mikrofon begrüßt Sie Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo und begrüße auch alle recht herzlich, die über Radio Maria in Südtirol zugeschaltet sind. Umkehr, wohin und wozu, das ist das Thema heute mit Pastor Winfried Henze, zugeschaltet aus Hasum Adlum in Norddeutschland. Ich habe mir erst einmal Gedanken gemacht, was heißt das eigentlich, umzukehren? Das setzt auch eine Beziehung voraus. Und ich habe erst einmal die Beziehung genommen zwischen zwei Menschen und mich gefragt, was macht denn diese Beziehung eigentlich glücklich? Denn jeder Tag zeigt ja auch wieder neu, dass das zwischenmenschliche Miteinander nicht automatisch friedlich und freudvoll verläuft. Konflikte, Auseinandersetzungen und Streit prägen das Zusammenleben. Ohne also die Bereitschaft zu haben, auch einmal etwas gut sein zu lassen oder von Rechthaberei, Stolz und Eigensinn abzusehen, sich zu versöhnen und wieder neu anzufangen, ja, ohne diese Bereitschaft kann wohl eine dauerhafte Beziehung nicht bestehen. Wenn sich nun zwei Partner in der Ehe etwa nicht mehr austauschen und ihre Gemeinschaft pflegen, dann kann es auch sein, dass in dem einen oder anderen innerlich immer mehr etwas abstirbt, dass die Liebe erkaltet und sich die Partner auseinanderleben. Wie ist das nun in der Beziehung zu Gott? Da heißt es ja bei Matthäus, was immer ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die Beziehung zu Gott steht also immer auch in der Beziehung zu den anderen Mitmenschen. Ja, also jeder menschliche Fehltritt, jedes Fehlverhalten verletzt also auch die Beziehung zu Gott. Und wo bekommen wir nun Verzeihung her? Wer kann eigentlich Schuld vergeben? Ist das nur im Sakrament der Buße möglich? Und müsste man dann nicht häufig auch dieses Sakrament empfangen? Aber wer tut das heute noch? Und warum ist der Mensch eigentlich so veranlagt, dass er sich immer wieder täglich neu in Schuld verstrickt? Kann man da eigentlich noch von einem freien Willen sprechen? Ist der Mensch also tatsächlich ganz frei in seinen Entscheidungen oder ist er nicht abhängig auch von seiner geschwächten Natur, von gesellschaftlichen Umständen und so weiter? Und das ist eine Frage, denke ich, die viele heute beschäftigt, nämlich die Frage, ob der Mensch überhaupt schuldfähig ist. Und dazu haben Sie, Herr Pastor Henze, eine sehr schöne Antwort auch gegeben in einem katholischen Familienkatechismus, den Sie herausgegeben haben, den Sie geschrieben haben. Glauben ist schön, ist der Titel. Und da geht es um eine Jugendliche, die authentische Fragen sucht, die Anliegen aufgreift und das wird beantwortet von einem Onkel in dem Fall, ein ihr nahestehender Mensch, also ist das in Briefform verfasst und es wird versucht, hier auch einfach Inhalte des christlichen Glaubens wirklich lebensnah und auch pragmatisch und auch praktisch herüberzubringen, sage ich einmal. Ja, erst einmal schönen guten Abend, Herr Pastor Henze.
Ja, guten Abend, Frau Engert. Und guten Abend, ja, liebe Hörerinnen und Hörer.
Und die Frage, die mich jetzt beschäftigt hat, eben ist der Mensch überhaupt schuldfähig? In diesem Familienkatechismus gehen Sie auf diese Frage ein, in dem Kapitel, wo es um Buße, wo es um Umkehr geht. Und was heißt das denn eigentlich, wenn der Mensch eben das abstreitet, dass er schuldfähig überhaupt ist, Herr Pastor Henze?
Tja, Sie stellen da eine Grundfrage, die ganz sicher an den Anfang unserer Überlegungen gehört. Und wir verhalten uns ja in dieser Frage alle zusammen sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite kann man überall hören, dass die Leute sagen, ja, na ja, Sünder sind wir eigentlich alle. Und keiner von uns ist ein Heiliger, keiner kann das behaupten. Und auch einzelne Menschen sagen, ich bestreite doch nicht, dass bei mir auch manches nicht so ist, wie es sein müsste. Ich behaupte doch nicht, dass bei mir alles tadellos wäre. Nur, wenn man dann etwas genauer auf das Ganze zu sprechen kommt, dann könnte ich mir vorstellen, oder dann gibt es das sogar ziemlich oft, dass genau das Gegenteil kommt. Dass derselbe Mensch möglicherweise sagt, ja, ich wüsste also wirklich nicht, dass ich irgendwo mal wirklich ernsthaft was Böses getan hätte. Und wenn ich jetzt zur Beichte kommen soll, was soll ich da eigentlich beichten? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen umgebracht, ich habe nichts gestohlen. Ich wüsste wirklich nicht, mit was ich da hingehen sollte. Da sind wir mit uns selber in einem ganz merkwürdigen Widerspruch. Auf der einen Seite geben wir gerne zu, wir sind doch alle irgendwie Sünder und keiner von uns ist so tadellos, wie er vielleicht sein sollte. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das konkretisieren sollen, wenn wir sagen sollen, ja, wo hapert es denn nun bei mir, dann tun wir uns manchmal ziemlich schwer. Sie sprechen von der Umkehr. Auch das ist nicht so ganz einfach zu sagen, denn ich denke, dass etliche unserer Hörerinnen und Hörer wohl sagen werden, nun also, ich bemühe mich doch eigentlich schon mein ganzes Leben lang so einigermaßen als Christ, als katholischer oder evangelischer Christ zu leben und die Grundrichtung meines Lebens, die stimmt doch. Was heißt denn hier eigentlich Umkehr? So, Umkehr, das muss man doch eigentlich nur, wenn die Grundrichtung verkehrt ist, dann muss man umkehren, um wieder in die richtige Richtung zu kommen. Aber ich bin doch eigentlich so einigermaßen auf dem richtigen Weg. So wird also auch das Thema Umkehr zu einer Frage. Und es wird nicht richtig deutlich, wie sollen wir das denn eigentlich anstellen. Und schließlich, was Sie eben zuletzt noch erwähnt haben, sind wir denn eigentlich wirklich freie Menschen? Kann man uns das zurechnen, was wir getan haben? Da kommen wir nun wirklich an den Nerv der Sache und dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich gerne ein bisschen mehr erzählen. Das Thema Schuld ist wirklich ein Diskussionsthema. Denn unsere Zeit neigt dazu, alles, was wir tun, irgendwie zu erklären. Das kann man schon merken, wenn in den Zeitungen von einem Strafprozess die Rede ist. Dann heißt es ja also, der Angeklagte, der hat also das und das getan, aber wie ist es denn dazu gekommen? Hat es irgendwelche Bedingungen gegeben, die in seiner Jugend schon entstanden sind? Und dann geht das los, dann wird alles erklärt. Sind es Komplexe gewesen, dass er vielleicht eine ganz schlechte Kindheit hat durchleben müssen und sich in ihm so alles Mögliche angesammelt hat, sodass er am Ende gar nicht anders handeln konnte, als er da getan hat? Sind das Zwangshandlungen oder liegt das in unseren Genen begründet, sodass wir eigentlich auch nicht ausweichen können, dass was wir so tun, mehr oder weniger programmiert ist? Oder sind es vielleicht die gesellschaftlichen Verhältnisse, eine oft aufgestellte Behauptung, dass dann wird nicht mehr gefragt, wer hat denn eigentlich Schuld an dieser Sache oder hat derjenige, der die Tat vollbracht hat, Schuld? Nein, da wird gefragt, wie sahen denn die gesellschaftlichen Verhältnisse aus? Ist er in eine Umwelt hineingeraten oder hineingeboren worden, die ihn zu dieser Tat verführt hat? Oder ist nicht überhaupt die ganze Struktur unserer Gesellschaft darauf angelegt, dass Menschen in ein Fehlverhalten geraten? Müsste nicht zuerst die Gesellschaft geändert werden, ehe man von den Menschen überhaupt redet, dass sie etwas Böses getan hätten oder umkehren müssten? Dann neigen wir dazu, alles mehr oder weniger zu erklären. Und das Strafrecht, unser deutsches Strafrecht, ist ja sehr darauf aus, die Strafe immer im Sinne der Resozialisierung zu betrachten. Ich habe selber mal ein paar Semester Jura studiert und kann mich gut erinnern, dass einer unserer Professoren, der eine Vorlesung über Kriminologie hielt, also über die Lehre vom Verbrechen, dass er sagte, es ist ja ganz schön, von Wiedereingliederung und Resozialisierung zu reden. Aber wie sollen wir denn einen resozialisieren, der nicht zuvor seine Schuld eingesehen hat? Und da kam er plötzlich wieder darauf zurück, dass wir nicht den Menschen total freisprechen dürfen von seiner eigenen Mitwirkung. Ich sehe noch einen viel tieferen Grund. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir so weit gehen, dass alles, was der Mensch tut, aus irgendwelchen Ursachen erklärt werden kann, dann ist er selbst ja nicht mehr der Herr seiner Taten. Dann hat man die Willensfreiheit abgeschafft, dann hat man auch die Verantwortung abgeschafft, die einer für seine eigenen Taten trägt. Dann hat man im Grunde genommen den Menschen mit seiner Menschenwürde abgeschafft. Ganz merkwürdig, da wo man ihn vielleicht heben möchte, weil man seine Schuldfähigkeit bestreitet, da drückt man ihn in Wirklichkeit runter, weil man bestreitet, dass er überhaupt zu freien Entscheidungen fähig ist. Da wird der Mensch zu einem Ergebnis, man könnte fast sagen zu einer Maschine gemacht, die auf bestimmte Vorgaben einfach automatisch reagiert. Nein, sagt die Kirche, so weit dürfen wir nicht gehen. Es ist gewiss an all diesen Erklärungsversuchen eine ganze Menge Richtiges, wie einer groß geworden ist, was er alles erlebt hat, wie die Gesellschaft beschaffen ist, in der er aufgewachsen ist und in der er heute lebt und so weiter und so weiter. Das ist ganz sicher richtig und vielleicht hat man früher zu selten nach solchen Umständen gefragt und einfach nur gesagt, der hat das getan, das ist seine Schuld, Schluss, aus und vorbei. Das ist zu kurz gegriffen. Aber mindestens so kurz gegriffen ist auch, wenn man seine eigene Mitwirkung, die Mitwirkung des Menschen an seinen Taten, vollkommen streicht und alles nur zum Ergebnis irgendwelcher Verhältnisse macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, so wird also zunächst mal, während wir uns über das Thema Umkehr und Buße unterhalten, ein Stück Menschenwürde gesichert. Da, wo die Menschen noch zur Umkehr aufgefordert werden, da traut man ihnen noch eigene Entscheidungen zu. Da nimmt man sie noch als selbstverantwortliche Persönlichkeiten. Da macht man sie nicht einfach zu einem Rädchen, sondern dann achtet man sie als Mensch. Das ist so wichtig, weil uns so leicht eingeredet wird, ihr drückt durch das Sprechen von der Schuld den Menschen herunter und mindert seine Würde. Richtig ist das Gegenteil. Mhm. Unsere Würde wird gewiss mal durch Schuld gemindert, aber dadurch, dass wir den Menschen als freies Wesen anerkennen, sichern wir im Grunde genommen seine Menschenwürde. Mhm. Das vielleicht zu diesem Einwurf. Aber von da aus müssen wir dann auch noch weitergehen.
Ja, Herr Pastor Henze, da haben Sie uns ganz umfassend ja schon in das Thema eingeführt. Und ich denke, man hat auch gesehen, dass das Thema von Buße, von Umkehr, von Schuld ein Thema ist, was die ganze Gesellschaft heute in einem sehr starken Maße eigentlich beschäftigen sollte und auch beschäftigt. Vielleicht noch ganz kurz, Sie sind ja auch mit Jugendlichen immer wieder in Kontakt gewesen als Religionslehrer. Sie waren 15 Jahre Landfahrer und sind das auch wieder seit 2003, waren aber auch über 2 Jahrzehnte tätig als Pfarrer der Basilika St. Godehard in Hildesheim und haben auch als Redakteur gearbeitet der Kirchenzeitung und sind auch da 2-mal mit dem Journalistenpreis der Deutschen Bischofskonferenz ausgezeichnet worden. Das heißt, Sie haben auch schon einiges an Erfahrungen. Vielleicht noch ganz kurz vorab eine letzte Frage. Wie würden Sie denn das Sakrament der Buße einschätzen? Auch im Laufe Ihres Werdeganges war die Krise schon von Anfang an da. Hat sich das zugespitzt, Herr Pastor Henze?
Also zu Beginn meiner Tätigkeit als Priester habe ich Samstag, Sonntag stundenlang Beichte gehört als junger Priester. Und heute ist es überaus selten geworden. Es hat also im Laufe dieser Zeit, ich bin ja nun schon viele Jahrzehnte Priester, da hat wirklich eine gewaltige Veränderung stattgefunden. Ob die allein negativ zu bewerten ist, das sei dahingestellt. Wenn man nämlich etwas weiter ausgreift, stellt man fest, dass das Bußsakrament wohl von allen 7 Sakramenten im Laufe der Geschichte den stärksten Gestaltwandel durchgemacht hat, den es überhaupt gibt. Allein schon was die Häufigkeit betrifft, die Sie angetippt haben, Frau Engert. Es gab Zeiten, da hat die Kirche darüber diskutiert, ob man überhaupt mehr als einmal im Leben das Bußsakrament empfangen dürfe oder könne. Denn das sei doch eine Umkehr zu Gott und das könne man nicht pausenlos und immer wieder vollziehen. So dass es also in der Zeit, in der frühen Christenheit, Phasen gegeben hat, wo man nur selten das Bußsakrament empfangen hat. In der Barockzeit gab es fromme Leute, die sind 3-mal täglich zur Beichte gegangen, weil sie meinten, das sei doch eigentlich der richtige Umgang mit dem Bußsakrament. Also wie oft das zu empfangen ist, das unterliegt wirklich einem starken Gestaltwandel im Laufe der Geschichte. Und wir haben es in unserer Zeit auch erlebt, dass das Bußsakrament sehr zurückgegangen ist. Nach der Zahl. Zu fragen ist allerdings, ob die Menschen nicht hinsichtlich des Bußsakramentes wesentlicher geworden sind. Es gab auch viel routinemäßiges Empfangen der Heiligen Beichte und das war nicht immer durchaus mit ernsthafter Umkehr verbunden. Wir werden uns, denke ich, im Laufe unseres heutigen Abends noch mit der Frage beschäftigen, wie oft soll man denn gehen und wie oft kann man denn eine innere Umkehr vollziehen. Ich hatte es vorhin ja schon ein wenig angedeutet. Aber vielleicht sollten wir noch mal einen Augenblick dabei bleiben. Frau Engert, Sie haben noch ein anderes Thema angetippt, nämlich sehr deutlich darauf hingewiesen, dass Buße im christlichen Sinne eine Sache ist zwischen uns und Gott. Und darauf müssen wir auch noch kommen. Ich hatte ja zunächst einmal eben sehr viel Wert darauf gelegt, darzustellen, dass das Bußsakrament unsere Menschenwürde achtet, weil unsere Eigenverantwortung, unsere Willensfreiheit dabei hochgehalten wird. Aber es gibt heute einen starken Trend, alles, was mit Schuld zu tun hat, nur gewissermaßen innerweltlich unter dem Thema der Mitmenschlichkeit zu sehen. Wenn einer das christliche Verhalten nur als Mitmenschlichkeit betrachtet, dann braucht er natürlich auch keine Umkehr zu Gott. Dann ist ja alles das, was er tut, nur auf den anderen Menschen bezogen. Dann ist gewissermaßen der Ausblick nach oben versperrt und wir sehen keine Verantwortung mehr Gott gegenüber. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wir den Ausblick verloren haben auf den, der Schuld tilgen kann. Denn wir wissen ganz genau, man kann Schuld auf sich laden, aber und man kann manches, was man an Schaden angerichtet hat, wieder einrenken. Längst nicht alles, aber manches. Nur die Schuld als solche tilgen, das kann keiner. Das kann nur Gott. Christus selber ist gelegentlich mit diesem Thema bei den Menschen angeeckt. Vielleicht darf ich da mal kurz dran erinnern. Sie hatten einen Gelähmten zu ihm gebracht, der geheilt werden wollte. Und Christus wendet sich diesem Kranken zu und sagt als erstes, deine Schuld ist dir vergeben. Und dann empören sich die Leute und sagen, wieso kann der Schuld vergeben? Das kann doch nur Gott. Und mit dieser Aussage haben sie recht. Wenn er nicht der Sohn Gottes ist, kann er das nicht. Oder wenn nicht einer von Gott bevollmächtigt ist, kann er das nicht. Aber Christus tut es. Und er macht damit ganz deutlich, wenn du das Heil suchst, das muss zuerst von Gott kommen. Und das muss erst in Ordnung gebracht werden. Das ist das viel Wichtigere in deinem Leben. So ist es also wichtig, wenn wir über das Thema Bußsakrament, Umkehr sprechen, dass wir das auf Gott beziehen. Von der Liebe Gottes anfangen, in der wir geborgen sind und die durch unsere Nachlässigkeiten und unsere Sünden beeinträchtigt, verletzt wird, wo das gute Verhältnis zu Gott wiederhergestellt werden muss. Sie haben es verglichen mit partnerschaftlichen Störungen, also wo Menschen sich gegenseitig nachher womöglich nichts mehr zu sagen haben, sich verbiestern und verbarrikadieren in ihrer eigenen Schuld, in ihrem Egoismus, in ihrem Nichtverstehen des anderen und so weiter, bis die Beziehung mehr oder weniger erlischt oder sogar zerbricht. Und das habe ich Sie recht verstanden, Frau Engert, das wollten Sie beziehen auf unser Verhältnis zu Gott, als ein Gleichnis gewissermaßen, dass es da genauso gehen kann. Wenn wir Gott gegenüber stumm werden, wenn wir Gott gegenüber nicht mehr unser Verhalten bedenken und ihn um Vergebung bitten für das, was nicht in Ordnung war, dann schläft unser Verhältnis zu Gott ein. Dann haben wir uns am Ende Gott gegenüber, dann werden wir stumm Gott gegenüber. Und dann geschieht etwas, was sehr traurig sein kann, nämlich, dass die Freude aus Gott in unserem Herzen gemindert wird oder sogar erlischt. Also wieder mal zurück zu unserem Thema. Buße steht auch gegen den Trend der Zeit. Vielleicht sollten wir, liebe Hörerinnen und Hörer, uns da mal wirklich einreihen unter all die vielen Menschen, die wir kennen. Und uns nicht, wenn wir uns heute Abend nur mit diesem ernsthaften Thema befassen, gewissermaßen herauskatapultieren aus dieser unbußfertigen Menge. Wie geht es uns denn allen? Wir leben in einer Welt, wo wir eher umworben sind. Schöne Anzeigen, die Fernsehreklame, wenn man in einen Supermarkt geht, dann kommt leise rieselnde Musik und alles wunderschön aufgebaut und attraktiv ausgelegt und es wird vielleicht auch noch nett empfohlen. Es gilt eigentlich so, der Mensch von heute, der will umworben sein, der will verwöhnt sein und der möchte eigentlich alles, was ihm so angeboten wird, zur Verfeinerung seines eigenen Lebens einsetzen. Dazu gehören dann auch die geistigen Genüsse. Einer gerne eine gute Musik hört oder sich für Literatur interessiert, das alles baut ihn innerlich auf, macht sein Leben reicher, schöner. Und leicht kommt auch unser Verhältnis zu Gott in diesen Zusammenhang. Der Glaube als Mittel zur Verfeinerung des Lebens. Der liebe Gott als eine Art Konsumartikel, weil der unsere Stimmung heben kann und uns innerlich mehr Gelassenheit und mehr Harmonie schenken könnte. Das ist alles gar nicht so verkehrt. Nur, da haben wir gewissermaßen die Buße ausgeklammert. Und in allem, was wir da reden und empfinden, ist immer noch das Wörtchen Ich fast die Hauptsache. Gott braucht aber keine Leute, die ihn nur umschwärmen und ihn gerne wie einen Hilfsartikel gewissermaßen, wie einen Konsumartikel benutzen möchten. Gott braucht auch keine Fans, keine Sympathisanten. Solche Gotteserfahrung, die wäre einfach zu schwach, weil immer das Ich noch dominiert. Es fehlt da die Abkehr von dieser verschwiegenen Selbstsucht, die Härte der Entsagung. Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Nur wenn es in die Erde fällt, bringt es reiche Frucht. Das heißt doch, wir werden aufgefordert, uns mal auszuschließen oder abzulösen von diesem Trend der Zeit, wo wir nur umworben sind und alles, was uns umgibt, immer nur unter dem einen Gedanken betrachten, wie kann das mein Leben verfeinern, besser gelingen lassen, schöner machen, reicher machen und so weiter. Wir müssen wieder Gott an die erste Stelle stellen, dann erst kommt das ins Gleichgewicht und dann erst kriegt das Ganze seine kräftige Aussage. Also Umkehr. Dazu fordert uns die Heilige Schrift immer wieder neu auf. Und wenn einer sich ernsthaft erforscht, wird er immer wieder sagen, ja, das ist doch nötig. Die Heilige Schrift ist voll davon, aber wie sollen wir es bewerkstelligen? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle wird es nun für uns alle ein bisschen schwierig. Denn ich deutete ja vorhin schon an, den Einwand, den viele von uns bringen, ich bin doch in der Grundrichtung meines Lebens gar nicht so verkehrt. Wie soll ich denn da umkehren? Ich liege doch eigentlich einigermaßen richtig. Im Folge dessen ist eine Umkehr, so wie die Bibel das fordert, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr Gottes Gnade nicht erlangen. Das ist doch eigentlich gar nicht das, was hier in Frage kommt bei mir. Kann man denn in seinem Leben, auch indem man das Bußsakrament immer wieder öfter empfängt, immer wieder umkehren? Ist das nicht eher eine Bekräftigung der richtigen Richtung? Diese beiden Gedanken widersprechen sich aber nicht. Es gibt so etwas wie eine ständige, neue und immer wieder vollzogene Umkehr. Warum? Weil wir ja auch ständig dazu neigen, in unserem Alltag wieder in Fehler zurückzufallen, die wir eigentlich schon für überwunden angesehen haben. Manchmal bekomme ich auch zu hören, dass Leute sagen, ach, die Beichte ist mir so lästig geworden, denn ich empfange sie schon so viele Jahre und ich habe eigentlich immer wieder dasselbe zu bekennen. Immer wieder ist es dasselbe. Ich bin schon ganz traurig. Dann habe ich ein bisschen provozierend zurückgefragt, nun sagen Sie mal, wäre es denn ein Vorteil, wenn da jedes Mal was Neues dazukäme? Um Himmels Willen, sagten die Leute, nein, bin ja froh, wenn ich einigermaßen den Stand halten kann. Aha, da kamen wir der Sache schon näher. Denn das Beichten, das regelmäßige Beichten, ist ja so etwas wie ein Rudern gegen den Strom. Man hat manchmal das Gefühl, ich komme gar nicht richtig voran, ich bleibe immer in meinen alten Fehlern hängen, aber gebe ich das auf, dann werde ich sehr schnell merken, wie die Strömung mich heruntertreibt und ich in andere Dinge gerate, die ich mir vorher vielleicht gar nicht zugemutet habe. Dieses Rudern, das ist ja so etwas wie ein ständiges Sich-Stemmen gegen die Strömung, wie eine ständige Umkehr in die Richtung Gottes. Wir sollen ja, wenn wir unser Gewissen recht erforscht haben, auch bereit sein, entsprechende Vorsätze zu fassen. Und da kommt ein neuer Einwand. Da sagen mir manche Leute, ach, wissen Sie, ich habe mir schon so oft überlegt, das soll jetzt so und so besser werden. Aber schon während ich zur Heiligen Beichte gehe, weiß ich eigentlich ganz genau, das, was ich da beichte, das passiert mir garantiert wieder. Und dann habe ich doch eigentlich gar nicht würdig oder gültig gebeichtet. Dazu möchte ich gern etwas zur Erklärung sagen. ein guter Vorsatz ist nicht zu verwechseln mit der Sicherheit, dass man etwas nicht wieder tut. Das sind zwei Paar Stiefel. Ich kann ganz echt tief in meiner Seele, in meinem Willen, den Vorsatz haben, nein, dieses hier, das möchte ich nicht wieder tun. Da hat also meinetwegen jemand dazu geneigt, andauernd über seine Mitmenschen herzuziehen und alle möglichen Gelegenheiten zu nutzen, um da Übles loszuwerden über seine Mitmenschen. Eines Tages kommt er zu der Einsicht, nein, das darf ich eigentlich nicht wieder machen. Das habe ich zwar mein Leben lang immer so gemacht und immer wieder das Gespräch gesucht, wo ich sowas loswerden konnte, über meine Nachbarn, über meine Mitmenschen, aber ich finde es hässlich, ich möchte es nicht wieder tun. Und während dieser Mensch das beichtet und sagt, ich konnte mal wieder meinen Mund nicht halten, ich bin wieder über meine Mitmenschen hergezogen, während er das sagt in der Beichte, ist er sich schon ziemlich sicher, naja, so wie ich mich kenne, passiert das mit ziemlicher Sicherheit wieder. Da sieht man, es hat einer wirklich ehrlich die Absicht, sich zu bessern, aber er weiß, dass seine Kräfte begrenzt sind und hat ziemlich sicher die Voraussicht, das passiert mir doch wieder. Die beiden Dinge widersprechen sich nicht. Ich glaube, dass das eine wichtige, vielleicht sogar entlastende Einsicht ist für viele von uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns vorwerfen, meine Entschlüsse vor der Heiligen Beichte sind ja nicht echt, denn ich weiß ja, ich gehe dahin, aber das passiert ja doch wieder, was ich da gemacht habe. Nein, der Entschluss zu beichten und der gute Vorsatz, die Sünde zu meiden, der kann durchaus vorhanden sein, während wir uns gleichzeitig recht unsicher sind darüber, ob wir wohl diesen Vorsatz werden durchhalten können oder uns sogar fast sicher sind, dass es uns nicht gelingen wird. Das beides verträgt sich miteinander. Und je mehr wir unsere Schwäche einsehen, umso deutlicher wird es, dass wir ja bei der ganzen Geschichte mit dem Bußsakrament überhaupt nicht die Handelnden in erster Linie sind, sondern dass es Gott ist, der hier handelt. Und das zu begreifen, das, glaube ich, führt uns ganz entschieden weiter und ins Zentrum des ganzen Geheimnisses, um das es uns heute Abend hier gehen soll. Also, ein Mensch kann sich in Schuld verstricken, in Schwere oder auch in weniger Schwere. Aber nur Gott kann uns daraus befreien. Wir wenden uns also an ihn, den ewigen Gott, und bitten um seine Vergebung. Und das ist geradezu schöpferisch. Wenn Gott eingreift in unser Leben, um uns Vergebung zu schenken, dann baut er uns innerlich neu auf. Vor einiger Zeit habe ich mal einen Vortrag gehört von dem berühmten Dr. Lütz, diesem großartigen Psychotherapeuten, Leiter einer Kölner Klinik, der gesagt hat über sein eigenes wissenschaftliches Metier, wir können eigentlich immer nur helfen, dass Menschen ihren inneren Zustand genauer erkennen. Mit allen möglichen Fragen können wir das tun. Wir können ihnen sogar helfen, dass sie Schuld erkennen, aber dann ist Schluss. Befreien können wir sie daraus nicht. Und dann vergleicht er die psychotherapeutische Behandlung mit dem Bußsakrament und sagt, da geschieht etwas ganz anderes. Da wird der Mensch nämlich wirklich frei, weil Gott mit seiner schöpferischen Kraft die Schuld tilgt. Wenn man so weit gekommen ist, liebe Hörerinnen und Hörer, kann man das Ganze aber wirklich nur von Christus her verstehen. Denn die Vergebung Gottes kommt nicht einfach nur so, sondern die ist uns erworben worden durch den Tod des Heilandes am Kreuz. Er ist gekommen, um unsere Schuld zu tragen. Er hat sich mit dem Menschen, besonders mit dem Sünder, in einer Weise solidarisiert, die nicht mehr übertrieben, übersteigert werden kann. Christus, sagt der heilige Apostel Paulus, hat sich für uns zur Sünde gemacht. Er geht mit uns. Er nimmt die Schuld auf sich, die wir angerichtet haben. Und so wird dann der Akt der Umkehr eine Hinwendung zu Christus. Er ruft uns. Sein Ruf ist sogar das Erste. Er spricht den Sünder an. Er spricht uns an, durch die Kirche, durch das Wort Gottes, durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die Verkündung des Bußsakramentes, vielleicht auch durch die Gedanken, die mit der heutigen Abendsendung verbunden sind. Und wir erfahren mit einem Male, dass Sündenvergebung im Bußsakrament eine ganz persönliche Sache ist. Da begegnet uns Christus. Darum, liebe Hörerinnen und Hörer, bin ich auch unbedingt dafür, dass wir das Bußsakrament in der Form der persönlichen Beichte hochhalten. Wir entdecken auch auf diesem Gebiet einen merkwürdigen Widerspruch in unserer Zeit. Es gibt heute viele Klagen darüber, dass Menschen sich unpersönlich behandelt fühlen. Das kann man zum Beispiel manchmal hören, wenn jemand aus einem Krankenhausaufenthalt wiederkommt und sagt, ja, da ist mit mir alles Mögliche aufgestellt worden, aber dass da mal jemand sich wirklich mir gewidmet hätte, noch nicht mal der Arzt hat mir wirklich zugehört, das ging immer nur ruckzuck und das wurde alles erledigt, aber wo ich so gerne mal wirklich meine ganze Not, meine Sorge, meine ganze Befindlichkeit mal erzählt hätte, dafür hatte keiner Zeit. Und dann gehen sie für viel Geld zum Seelenberater, zum Psychotherapeuten oder was das alles gibt. Nur bei der Beichte gibt es einen ganz merkwürdig verbreiteten Wunsch, das Ganze möge doch im Kollektiv passieren. Reicht es denn nicht, wenn wir in eine Bußandacht gehen und alle zusammen da das Schuldbekenntnis sprechen wie vor der Heiligen Messe und dann wird uns gemeinsam die Schuld vergeben? Wozu sollen wir sie denn noch persönlich bekennen? Was für ein eigenartiger Widerspruch. Da bietet uns die Kirche das an, was unzählige Menschen in der Tiefe ihres Herzens ersehnen, nämlich dass ihnen zugehört wird, dass sie selber sprechen dürfen, dass ihre eigene Person im ganz persönlichen Gespräch das Hauptthema ist und dass ein Priester ihnen und niemandem sonst in diesem Vorgang versucht, Antwort zu geben, mit ihm über die Fragen, die das Bekenntnis aufgeworfen hat, ausführlich zu sprechen und persönlich zu sprechen. Und das lehnen wir dann plötzlich ab. In Wirklichkeit aber ist es noch viel mehr als nur das persönliche Gespräch eines guten Seelenführers, eines Psychotherapeuten oder eines Arztes. Denn der Priester vertritt im Heiligen Bußsakrament Christus, den Heiland, den Erlöser. Und es ist ein Christusgespräch, es ist eine Christusbegegnung, wenn uns dann am Ende auf den Kopf zugesagt wird, so spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann kann man davon ausgehen, jetzt bin ich ihm, dem Herrn, in ganz persönlicher Weise begegnet. Und er hat mir die Schuld vergeben. Das ist Christus. Er spricht die Menschen an. Er nimmt sie bei der Hand. Er spricht sie mit Namen an. Er richtet sie auf und er vergibt ihnen die Sünden. So geschieht es uns im Bußsakrament. Liebe Hörerinnen und Hörer, ehe wir eine kleine Pause zum Nachdenken machen, vielleicht noch ein Gedanke über schwere und nicht so schwere Schuld. Und auch über die Frage, die immer aufgeworfen wird, muss ich denn zur Beichte gehen und wie oft? Die Kirche leitet uns an, wenigstens einmal im Jahre die Heilige Kommunion zu empfangen. Und wenn einer lange nicht zur Beichte war, empfiehlt es sich natürlich dann, vorher zur Beichte zu gehen. Verpflichtend ist das nur, wenn eine schwere Sünde vorliegt. Aber was heißt das, eine schwere Sünde? So schwer, dass sie uns aus dem Stand der heiligmachenden Gnade herausschießt, dass sie uns gewissermaßen von Gott abwendet. Das geschieht hoffentlich, möchte ich sagen, nur selten, weil auch oft den Menschen die dafür notwendige innere Einsicht fehlt. Aber immerhin ist es denkbar. Und überhaupt, wenn einer weiß, dass er in seinem Verhältnis zu Gott dringend der Umkehr bedarf, dann soll er doch das Bußsakrament empfangen. Aber ich möchte auch sagen, wer es regelmäßig empfängt, sagen wir alle 14 Tage, alle 4 Wochen oder in von ihm selbst festgelegten Abständen, der tut etwas sehr Gutes, nämlich in dem Sinne, wie ich es vorhin beschrieben habe, indem er mit Hilfe des Bußsakramentes auch an sich selber arbeitet, an seinen Dauerfehlern, in die man immer wieder zurückfällt. Selber bestrebt zu sein, mit Hilfe des Bußsakramentes weiterzukommen, oder besser ausgedrückt, dem ewigen und gütigen Gott das Herz zu öffnen, damit er das Gute in uns vollbringt, das wir selber nicht fertigbringen können, so hat es dann auch seinen Sinn, um der Christusbegegnung willen und um der Gnade Gottes willen, das Bußsakrament dann häufiger zu empfangen, wenn wir keine schwere Schuld zu bekennen haben, sondern nur relativ alltägliche Dinge und dazu auch noch solche, die uns immer und immer wieder, manchmal Jahre hindurch, widerfahren oder von uns begangen worden sind. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle jetzt mal ein wenig miteinander nachdenken und dann werden ganz sicher auch manche Hörerinnen und Hörer zu diesem Thema noch einen Diskussionsbeitrag oder eine Frage auf Lager halten. Ich habe Ihnen herzlich zu danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo mit dem Thema heute Umkehr, wohin und wozu. Pastor Winfried Henze hat gesprochen über das Bußsakrament in seinen verschiedenen Facetten und Formen, hat sehr viele Dinge dabei angesprochen. Ich möchte Ihnen erst einmal recht herzlich danken für Ihre zusammenfassenden, zusammenhängenden Worte zu diesem Thema. Herr Pastor Henze, Sie haben gesprochen davon, dass man ja das Bußsakrament, wenn man das ernst nimmt, also wenn es hier nicht nur um schwere Schuld geht, die man vergeben lassen möchte, sondern auch, dass man eben mit Hilfe dieses Bußsakramentes an sich selber arbeiten kann. Das zum einen, aber auch, Sie haben die Dimension natürlich auch eröffnet, dass man dadurch Gott das Herz öffnet. Jetzt haben wir als Christen also diese Angebote vor uns liegen und die Frage ist, ist das vielleicht oft irgendwie gar nicht bewusst, dass es hier zu einer tatsächlichen Christusbegegnung auch in diesem Sakrament kommt, dass wir das bewusst machen, dass da nicht nur irgendjemand ist, sondern es ist der Priester, es ist Stellvertreter Gottes und es ist etwas Besonderes, beziehungsweise ist das nochmal eine andere Qualität auch der Beziehung, als wenn wir jetzt nur sagen, wie ich eingangs auch zitiert hatte, ja, eben was immer ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also das Verhältnis zu den Mitmenschen, in denen ich auch Christus begegnen kann, beziehungsweise hier in diesem Sakrament, wo wirklich der Priester auch der Stellvertreter Christi ist.
Das ist sicher beides richtig. Also Grundaussage des christlichen Glaubens ist natürlich, dass wir in den Mitmenschen die Brüder und Schwestern Jesu erkennen sollen und am Ende sogar sozusagen ihn selber. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Insofern hat also alles, was wir tun untereinander, auch immer eine Beziehung auf Christus. Das hatten Sie ja am Eingang schon deutlich betont. In der Heiligen Beichte kommt, finde ich, als wichtige Komponente hinzu, dass der Priester berufen ist, Christus zu repräsentieren, zu vertreten. Das ist ja überhaupt unsere Grundaufgabe, die wir als Priester haben. Wenn wir am Altare stehen und die Heilige Messe feiern, am Ende bei der Heiligen Wandlung spricht überhaupt nicht mehr der Priester, sondern Christus durch ihn. Wie könnte ich sonst sagen, das ist mein Leib, das ist mein Blut? Und in der Heiligen Beichte ist es ganz ähnlich. Der Priester tut hier nichts in eigener Machtvollkommenheit. Wie könnte er denn? Er ist nur das Werkzeug oder derjenige, der Christus vor den Menschen vertreten soll. In ihm soll Christus auch seine Güte, seine Menschenfreundlichkeit für den Menschen erlebbar und greifbar werden. So versteht die Kirche ihre Sakramente. Und ich glaube, dass das eine gar nicht unerhebliche Seite des Bußsakramentes ist. Ja. Eine andere Sache, Frau Engert, die Sie eben auch so ein bisschen mit angedeutet haben, wie soll denn der Mensch jetzt an sich selber arbeiten bei der ganzen Sache und nun finden, wo er denn da einsetzen soll. Vielleicht ist es mir gestattet, dazu noch ein paar konkrete Hinweise zu geben. Wie stelle ich denn mal eine Gewissenserforschung an?
Das können wir auch sehr gerne tun. Das möchte ich Sie auch fragen. Es hat jetzt aber sich ein Hörer gemeldet, den ich vielleicht zuvor auf Sendung nehmen möchte. Ich
also
darf
ran.
Herrn Rippen aus München begrüßen. Guten Tag.
Ja, guten Abend. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Henze, für Ihren sehr aufschlussreichen Vortrag. Ich fand das sehr interessant. Ich möchte vielleicht einen Aspekt noch mal beleuchten, den Sie eben auch angesprochen hatten. Wenn man mehrfach für dieselbe Sache eigentlich immer wieder zur Beichte kommt, dann finde ich, also mir ist jedenfalls zu sagen, dass ich mich da wiedergefunden habe, dass es eigentlich beim ersten Mal unehrlich war, eigentlich Gott gegenüber, wenn ich zur Beichte komme und weiß ganz genau, beim nächsten Mal wird es mir wieder passieren. Dann ist das zwar mir gegenüber vielleicht ehrlich, aber ich gebe ja Gott überhaupt nicht die Chance einzugreifen und mir zu helfen. Also ich habe gar nicht genügend Vertrauen zu Gott, zu sagen, ich weiß, ich habe es nicht, aber wenn ich es jetzt dir vorlege, dir in die Beichte gebe, dann wirst du es heilen und du wirst mir vergeben und damit wird es weg sein. Und ich werde es beim nächsten Mal aufgrund deines Eingreifens nicht mehr machen. Da fehlt einfach das Vertrauen.
Ja.
Ja, Herr Pastor.
Das Vertrauen, das wir Gott gegenüber haben sollen, so weit, dass wir eine persönliche Sicherheit gewinnen, das passiert mir nicht wieder. Wo es gelingt, ist es wunderschön und sicher auch notwendig und gut. Aber ich möchte doch gerne all diejenigen, und das sind sicher sehr viele, ich rechne mich selber auch dazu, die ein Leben lang mit ihren Grundfehlern zu kämpfen haben, ein wenig trösten, indem sie nicht nun sagen, ja, wenn ich das über Jahre weg immer wieder zu bekennen habe und mir deswegen also ziemlich sicher bin, das passiert doch wieder, dann ist meine Beichte nicht ehrlich. Das stimmt nicht, sondern es ist die Einsicht in die eigene Schwäche, durchaus auch die Hoffnung darauf, dass Gott mir vielleicht daraus hilft. In jedem Fall aber ist es eine Reue und die Bereitschaft von Gott, die Vergebung anzunehmen.
Ja, ich wollte es eigentlich auch nur als Mut machen, bis so hinstellen.
Das ist auch,
dass man mehr Vertrauen zu Gott haben möchte oder kann eigentlich, dass mehr Vertrauen zu Gott haben kann, dass er es heilen wird.
Möge es uns geben. Also ich teile gerne diese Hoffnung und möchte auch gerne alle Hörerinnen und Hörer ermutigen, das in ihrem Sinne noch zu vervollständigen. Das stimmt, ja. Gerne. Ja,
genau. Dass man es nicht so als Blockade angibt, wenn ich weiß, ich habe es selber nicht, aber dass man das Vertrauen zu Gott haben kann.
Vielleicht darf ich da einfach nur anmerken, aber wie oder wann er das dann tun wird, das ist ja natürlich auch allein in Gottes Hände gestellt. Das heißt also, man darf jetzt keinen Automatismus erwarten oder dann frustriert sein, wenn es dann doch nicht eintritt, die Heilung vielleicht davon, von dieser Sünde, von dieser Last, beziehungsweise dass man sich dann den Vorwurf macht, man hat hier, das Vertrauen hat einfach nicht ausgereicht.
Ich kann mich auch erinnern, dass mal ein guter Beichtvater gesagt hat, vielleicht lässt der Herrgott uns auch manchmal in unseren Schwächen eine Weile stecken, damit wir demütig werden, damit wir uns nicht einbilden, wir selbst seien die großartigen Macher und könnten wie mit einer Art Konditionstraining uns sozusagen die Sünden wegtrainieren. Es ist sein Geschenk, wenn das gelingt.
Ja, Herr Rippen, danke schön für Ihren Anruf, Ihren Beitrag. Auf Dankeschön, auf Wiederhören. Frau Lerchel hat sich ebenfalls aus München gemeldet. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Pastor Henze. Ich habe leider erst zu spät eingeschaltet. Und die letzten Worte, die haben mich sehr berührt. Jetzt habe ich aber eine andere Frage. Als ich noch jünger war, da hat es immer geheißen, alle Sünden können vergeben werden, bis auf die Sünde gegen den Heiligen Geist. Gibt es diesen Begriff noch, beziehungsweise was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist?
Das ist ein Wort der Heiligen Schrift. Das ist also direkt aus der Bibel übernommen, dieses Wort. Alles kann vergeben werden, aber nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Es gibt eine lange theologische Diskussion darüber, was damit eigentlich genau gemeint sei. Ich neige dazu, es folgendermaßen zu erklären. Die mangelnde Bereitschaft des Menschen, von Gott überhaupt Vergebung anzunehmen. Wenn er sich grundsätzlich einbildet, nicht der Geist Gottes wirkt in mir, sondern ich bin selbst der Macher. Ich bin selber, um es biblisch auszudrücken, ich möchte sein wie Gott. Die Sünde der Stammeltern im Paradies. die sich wendet dagegen, dass er derjenige ist, der vergibt und Gutes tut. Wer so eingestellt ist, dem kann eigentlich nicht vergeben werden, weil er selbst das Hindernis dauernd aufbaut. Aber ich denke, mit einiger Mühe sind wir doch wohl in der Lage, uns daraus zu befreien, uns gegenseitig in uns zu mahnen, auf Predigte, auf Worte Gottes zu hören und nicht in eine solche, in einen solchen antigöttlichen Starrsinn zu verfallen.
Ja, soweit diese Frage zur Sünde wider den Heiligen Geist, Frau Lerche. Dankeschön. Herr Schrottke darf ich begrüßen aus Edemissen. Er hat uns auch erreicht. Sie sind auf Sendung.
Ja, guten Abend, Pater Henze. Ich habe Ihren Ausführungen gelauscht und danke Ihnen dafür. Die Betrachtung in der Umkehr habe ich bei Gedanken bringen wollen. Und zwar zum einen, in meiner Jugendzeit hatte ich einen Pater, der sagte mir, Burkhard, ich habe einen Freund, der ist Arzt und Psychiater, der sagte immer, die Leute, die ich nicht heilen kann, die sollte ich eigentlich zu dir schicken. Das habe ich mir gut gemerkt und habe dann eben die Beichte eben beibehalten, auch wenn das auch oftmals nivelliert worden ist in den verschiedenen Gemeinden, in denen ich war. Und jetzt wollte ich noch dazu mal erzählen, Frage, wie oft ist Umkehr? Ich war im letzten Jahr in Kontakt mit einem Lehrer, der sich hat nochmal taufen lassen, als er zu den Baptisten gegangen ist, mit der Begründung, man müsste sich erst ganz neu für Christus entscheiden. Und damals hatte ich keine Gegenantwort und habe dann lange überlegt, habe gedacht, das ist es eigentlich, die in der Beichte ist unsere Entscheidung, in der Osterfeier, in der wieder neuen Taufversprechen und in dem Empfang der Eucharistie. Das ist unsere Entscheidung, die wir als Katholiken und als Christen wieder für Gott haben. Und damit erneuern wir die Taufe. Und dafür muss man sich nicht neu taufen lassen. Und deswegen ist im Grunde genommen die Beichte, die immer neue Umkehr, eben auch die Umkehr oder der Weg der Barmherzigkeit zu Gott.
Also das finde ich ganz prima, dass Sie das dazu beitragen, denn auf diese Weise wird das Bußsakrament noch in den Zusammenhang der anderen Sakramente gerückt. Ganz, ganz sicher. Denn es wird also gewissermaßen erneuert und bekräftigt, was in der Taufe geschenkt worden ist, und das wird in der Eucharistie vollendet, ganz sicher.
Ja, da bin ich einfach drauf gestoßen, weil ich mir überlegt habe, also Jesus sagt immer, kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er selber vergibt auch, solange er wirkt. Er sagt den anderen auch 7 mal 70 mal sollt ihr vergeben. Aber erst nach der Auferstehung spricht er die Apostel an und sagt, empfangt den Heiligen Geist und denen ihr die Sünde verlasst, den sind die erlassen.
Ja.
Also in dieser Aufforderung, und da habe ich erst gemerkt, diese Spannung, diese Dramatik, die da drin steckt, das fasst das zusammen. Das ist das ganze, wie sagt man, Erneuerungsgeschehen der Menschheit, durch das Leiden Jesu und durch seine Auferstehung, da darf man das nicht fallen lassen.
Ja, das freut mich sehr, dass das also in diesen christologischen Zusammenhang gebracht wird durch Ihre Gedanken. Ganz abgesehen davon, ganz nebenbei, freue ich mich auch, dass ich einen Zuruf aus Edemissen bekomme. Denn das ist ja ganz bei mir hier in der Nähe. Jetzt sind wir Norddeutschen mal unter den vielen Südtirolern und Bayern auch mal im Gespräch. Na, prima. Alles Gute, Herr Schrottke.
Dankeschön, Herr Schrottke, für diese Erweiterung auch des Themas und der Fragestellung. Aber vielleicht einmal auch ganz praktisch. Wenn wir uns jetzt also daran machen und uns wieder vornehmen, zur Beichte zu gehen, dann steht da ja zuerst einmal die Gewissenserforschung. Und das ist vielleicht für viele Menschen auch schon die erste Hürde. Gehe ich jetzt hin, nehme ich den Beichtspiegel? Wie gehe ich daran? Was soll ich denn eigentlich auch in der Beichte sagen? Was kann mir da eine Hilfe sein, Herr Pastor Henze?
Frau Engert, Sie haben vollkommen recht. Ich habe in etlichen Gesprächen immer wieder gerade dies feststellen können, dass die Leute sagen, ja, sagt mal doch mal, ich bilde mir ja nicht ein, dass ich heilig bin, aber was ich nun sagen müsste, da brauche ich doch etwas Hilfe. Und manchmal werde ich auch gefragt, sagen Sie doch mal irgendeine Literatur, ein schönes Buch oder sowas. Darauf kann ich eine ganz einfache und, denke ich, überzeugende Antwort geben. Das Beste, was ich zu diesem Thema zu lesen geben kann, sind die entsprechenden Abschnitte aus unserem Gesangbuch Gotteslob. Da stehen, was viele Leute gar nicht wissen, mehrere Modelle der Gewissenserforschung drin. Das muss man sich einfach mal zu Gemüte führen. Das ist so konkret, auch unterschiedlich aufgebaut. der erste Gewissensspiegel aus dem Gotteslob, der richtet sich nach den 10 Geboten und erläutert, wie wir die konkret auf unser Leben anwenden können, auch nach den Motiven zu fragen, aus denen heraus wir handeln. Das ist ja eine nicht unwichtige Sache, auch ein schöner Hinweis bei der Gewissenserforschung. Mal nicht nur zu fragen, was habe ich getan und was habe ich unterlassen, nebenbei gesagt, das ist genauso wichtig, was habe ich getan, was habe ich unterlassen, sondern mal weiter zu fragen, warum habe ich das getan? Manchmal entdecken wir dann plötzlich eine versteckte Eitelkeit oder einen gewissen Egoismus. Selbst in unseren guten Taten, man tut einem anderen etwas Gutes, hat aber im Hinterkopf, dass man ihn sich dadurch verpflichtet, dass der dann also auch für uns wieder Gutes tun muss und so weiter. Also mal ein bisschen tiefer zu bohren und nach den Motiven zu fragen, dafür gibt dieser erste Beichtspiegel nach den 10 Geboten einen guten Hinweis. Und bei dieser Grundeinstellung bleibt das Gotteslob, dann gibt es einen zweiten Beichtspiegel, der nimmt verschiedene Beziehungen auf. Mein Verhältnis zu Gott, das Leben in der Gemeinschaft, Staat und Gesellschaft, Leben in der Kirche, mein Verhältnis zu den Mitmenschen, mein Verhältnis zu Beruf, Arbeit und Besitz, mein Verhältnis zum Leben, mein Verhältnis zur Geschlechtlichkeit, mein Verhältnis zur Wahrheit. Ausführlich. Da gibt es einen dritten Gewissensspiegel, der hängt sich an die wichtigen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Da wird also mehr ins Positive geguckt. Was erwartet Christus von mir, dass ich wirklich als Christ leben könnte? Und wo bin ich hinter dem zurückgeblieben, was Glaube, Hoffnung und Liebe von mir erwarten? Und dann gibt es schließlich einen vierten Gewissensspiegel. Viele wissen das gar nicht, dass das Gotteslob so reich ist. Und zwar sind das alles nur Dinge für Erwachsene. Für Kinder gibt es noch eigene. Nun ja, das also als Hinweis. Sich selber sorgfältig zu fragen, auch nach den Gründen des eigenen Handels und wirklich mal das zur Hand zu nehmen. Ich denke, die allermeisten unserer Hörerinnen und Hörer haben das Gebet- und Gesangbuch Gotteslob und haben möglicherweise das noch nie betrachtet, was da über das Bußsakrament drinsteht. Es lohnt sich, das nachzulesen.
Die Gründe des eigenen Handels auch einmal zu hinterfragen, ist das nicht schwierig, wenn man mit sich dann allein ins Gericht geht, beziehungsweise wenn man sich fragt, was steckt dahinter, kann man da nicht auch unter Umständen eben ins Grübeln kommen? Und dann ist die Frage, wie ehrlich, wie wahrhaftig ist man sich selbst denn gegenüber? Kann man das alleine so ganz gut bewerkstelligen, es einem dann auch eine Hilfe ist? Denn ich denke, da ist ja wahrscheinlich dann auch der Priester überfordert, wenn er einem dahingehend
einen Tipp geben sollte. Er kann vielleicht mithelfen. Also ich kann mir wohl vorstellen, dass ein Mensch, der jetzt etwas tiefer graben möchte und mal sagt, ja, ich möchte jetzt mal zur heiligen vorösterlichen Bußzeit das Bußsakrament mal etwas gründlicher empfangen. Ich melde mich mal bei meinem Priester an und damit es ein Gespräch geben kann. Und dann ist es durchaus möglich, dass er sagt, Sie dürfen mich auch gerne fragen. Und der Priester dann darauf einhakt und sagt, ja, haben Sie mal überlegt, in Ihrem Verhältnis, was weiß ich, in der Ehe zum Beispiel, wo hat sich in ihre Verhaltensweise eine Neigung eingeschlichen, den anderen zu reglementieren, zu beherrschen oder egoistisch vorzugehen, eigenen Vorteil zu erreichen? Wo haben Sie möglicherweise überhört, was der andere an Sorgen vielleicht mal sagen wollte? Oder hat sie vielleicht gar nicht interessiert? Und. Schon ist man ja dabei, die Motive zu erforschen. Und dann kommt man sehr genau in die Gewissenserforschung hinein.
Vielleicht einen Aspekt auch noch. Sie haben das angesprochen, die Verhältnisse heute. Der Glaube wird oft als Mittel zur Verfeinerung des geistigen Lebens gesehen. Und vielfach wird ja auch gesagt, na ja, du bist doch Christ, du bist doch gläubig. Für dich ist doch das alles viel einfacher durch deinen Glauben. Jetzt finden wir auch den Zustand, dass wir so eine Patchwork, ja nicht nur Patchwork-Familien, auch Patchwork-Religion haben. Viele Menschen sind so religiöse Selbstversorger geworden und es ist auch alles sehr individualisiert. Da gehört jetzt auch hinein zum Beispiel, dass man sagt, ja Sünde, das ist doch, oder Schuld, das ist doch Privatsache und das hat ja nichts mit Gemeinschaft zu tun. Warum ist es aber eben nicht so, wenn es nämlich auch heißt, dass wenn der Geringste leidet, dann leidet Jesus selbst mit. Wie kann man auch wieder dafür ein Bewusstsein schaffen, dass es eben nicht egal ist, wenn ich mich schuldig mache, sondern dass dann die ganze Gemeinschaft der Christen mitleidet?
Frau Engert, es ist sicher zunächst mal denjenigen, die das dieses ganze Thema als eine höchst persönliche Angelegenheit bezeichnen, in weiter Beziehung recht zu geben. Denn sie entdecken dabei etwas Wichtiges. Es geht hier um mich, um meine eigene Person. Es ist eine ganz persönliche Sache. Die eine Seite darf durchaus beachtet und festgehalten werden. Und wir Priester tun gut daran, das auch zu bedenken und zu beachten. Aber die andere Seite, die Sie angesprochen haben, ist auf mehrfache Weise ebenso notwendig. Eine haben wir gerade eben miteinander erörtert, nämlich, dass manches auf diesem Gebiet viel besser gelingt im Gespräch. Also nicht ganz alleine, sondern da, wo ein anderer, der sogar Kraft seines Amtes durch die Priesterweihe dazu besondere Vollmacht hat, mit mir ins Gespräch kommen kann und schon die Sache nicht mehr meine ganz private Angelegenheit ist. Es kann auch sein, dass die Kirche durch die Zeiten, wie jetzt vor Ostern, uns in besonderer Weise anleitet, kritisch mit uns selber umzugehen. Nicht zuletzt unsere Sendung, die wir nun gerade miteinander gestalten. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir hier an unserem Mikrofon. Denn wir bemühen uns gemeinsam miteinander um dieses höchstpersönliche Thema. Und schon wird deutlich, wenn daran andere mithelfen, wenn wir Hilfe von wohlmeinenden Menschen bekommen, gute Ratschläge hören dürfen, die Erfahrungen anderer mitgeteilt bekommen, kann uns das sehr helfen, auch in dieser höchstpersönlichen Sache. Das Wichtigste aber, Frau Engert, haben Sie selber auch schon angedeutet, wir sind ja gar nicht nur Einzelpersonen. Wir sind ja auch Glieder am Leibe Christi. Er ist der Weinstock, wir sind die Rebzweige. Es gibt in der Kirche so etwas wie einen gemeinsamen Blutkreislauf. Wir gehören alle zueinander. Und dieses Ganze des göttlichen Lichtes und der göttlichen Gnade und Liebe wird ja beeinträchtigt, wenn einer sich in Schuld verstrickt. Jede Sünde mindert das irgendwie. Und so sind wir also nicht nur Gott gegenüber, sondern auch der Gemeinschaft der Kirche gegenüber verpflichtet, uns um Umkehr zu bemühen. Denn eine Sünde, die richtet sich auch wenn das nicht äußerlich offensichtlich ist, gegen die Gemeinschaft derer, die alle von der Gnade Gottes getragen sind. Im doppelten Sinne also ist die Beichte oder ist die Umkehr, die Buße, auch eine Sache der Gemeinschaft. Einmal dadurch, dass die Gemeinschaft uns enorm helfen kann, zu echter Buße zu gelangen. Und zum anderen, weil wir ja gar nicht nur Einzelmenschen sind, sondern Glieder am Leibe Christi. Und darum auch jede Schuld, dann aber auch jede Versöhnung und jedes Gnadengeschenk Gottes wieder zum Aufbau dieser Gemeinsamkeit beiträgt.
Ja, und mit diesem Ausblick kommen wir auch zum Ende der Sendung. Umkehr, wohin und wozu? Herr Pastor Henze, kann man es auch als eine neue Hinkehr sehen, vielleicht so wie auch die Emma aus Jünger, die nun nach der Hinrichtung Jesu desillusioniert sind, hoffnungslos gehen sie nach Hause und merken erst später, dass dieser Mann, der sich zu ihnen gesellte, Jesus war. Aber erst im Rückblick können sie sagen, ja, das Herz brannte ihnen förmlich. Also auch diese Umkehr als neue Hinkehr zu verstehen?
Als neue Hinkehr und als Quelle einer ganz großen Freude. Vielleicht darf ich zum Abschluss noch erzählen, wir haben in unserer Seelsorgeeinheit ja gerade vor wenigen Wochen unsere Erstkommunionkinder, so 30, 40 Kinder, bei einer großen Freizeit auf dem Woldenberg, das ist ein wunderschönes Jugendhaus mitten im Walde, auf die Heilige Beichte vorbereitet und ihnen die da zum ersten Mal gespendet. Bei dieser Gelegenheit wurde alles Mögliche unternommen, Spiele mit den Kindern, Wanderungen und so weiter und so weiter. Und zwar für sie ein großes Erlebnis. Hinterher haben wir sie mal gefragt oder aufschreiben lassen, dass jedes Kind sogar anonym sagen konnte, was ihm am besten gefallen hat. Und da kam ganz große Mehrheit die Beichte. Wie interessant, haben wir uns gesagt, wo andere Leute ein krauses Gesicht ziehen, da sagen die Kinder, nein, das war ein schönes Erlebnis, weil Gott mich so froh und so frei gemacht hat. Ich glaube, da können wir Erwachsenen manchmal von Kindern lernen.
Ja, das ist in der Tat erstaunlich. Und auch wir wollen es nicht unterlassen, am Ende dieser Sendung auch die Quelle zu nennen. Die Quelle, die vielleicht auch dieser Sendung zugrunde liegt. Das ist nämlich der Katechismus, der Familienkatechismus. Glauben ist schön, den Sie selber herausgegeben haben, den man beziehen kann. Ja, das ist jetzt die Frage, wo kann man ihn beziehen? Sie haben das ganz kostengünstig gehalten, 20 Stück zu 2,50 Euro, wenn man vielleicht auch damit eine größere Gemeinde abdecken möchte. Wo kann man sich hinwenden? Auch der Katechismus ist ja auch schon in andere Sprachen übersetzt, in Ungarisch, Polnisch, Spanisch oder Kroatisch sogar. Ja. Aber verraten Sie uns das am Ende vielleicht.
Also das ist die Druckerei Köhler in Harsum bei Hildesheim.
Gut, also das können Sie auch noch einmal über den Hörerservice erfragen.
Ja.
Ja, an dieser Stelle ganz vielen Dank an Sie, Herr Pastor Henze, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie zur Verfügung standen zum Thema Umkehr, wohin und wozu. Und am Mikrofon verabschiedet sich für Sie Anjuta Engert.
Und Henze, Pastor, alles Gute.